Zum 70. hat die FAZ über sie geschrieben, sie seien Alleinunterhalter, Einmischer, Wolkenzieher, Gesamtkunsthandwerker, Phantast und Hans-Dampf-Humanist. Also welches Etikett finden Sie für sich eigentlich am unpassendsten?
Alle.
Alle.
Und zwar reinen Herzens.
Erstklassisch mit Mischke, der musikalische Podcast des Hamburger Abendblatts.
Schönen guten Tag, grüß Gott geradezu zu einer neuen Folge. Ich bin diesmal nicht in Hamburg, nicht mal in meinem Arbeitszimmer, sondern ganz woanders. Und wenn im Hintergrund Glocken läuten, dann könnte das der Wiener Stephansdom sein, der ist hier fast um die Ecke. Der heutige Gast hat die Vornamen Francis, Charles, George, Jean-André, ist im gleichen Jahr wie Elton John, Iggy Pop und Arnold Schwarzenegger geboren. Einfach ist aufzuzählen, was er nicht war und was er nicht schon gemacht hat. Er war Musiker und ist Musiker, Schauspieler, Autor, Aktionskünstler, Zirkus-Mitdirektor, politischer Aktivist, Profigärtner, Spektakelerfinder. Eines von seinen vielen Leitmotiven, ich erschaffe mich jeden Tag neu. Das ist ein Fulltime-Job. Gebürtiger Wiener ist er auch noch, was die Sache auch nicht immer einfacher macht. Es gibt also nicht nur einen Rudi Völler, es gibt auch nur einen André Heller. So, und was das jetzt alles mit Hamburg zu tun hat, ab dem 16. März verhellert er eine gute Woche lang das Programm der Elbphilharmonie. Intendant Christoph Liebensäuter, auch ein Wiener, hat ihm einen Freifahrtschein gegeben, um sich alles Mögliche und womöglich auch ein paar unmögliche Dinge für ein Reflektor-Festival in aller Welt zusammenzusuchen. Ein Themenstrang-Motto dabei ist: Fremd ist der Fremde nur in der Fremde, frei nach Karl Valentin. Und weil das sonst zu einfach wäre, reden wir jetzt hier nicht nur über die oder das Fremde, sondern zum Einstieg auch über Heimat. Also erstmal grüß Gott, Herr Heller, vielen Dank, dass Sie da sind. Möchten Sie zum Einstieg eine einfache oder eine schwere Frage?
Ich erspare mir ja die schwere Frage nicht, wenn Sie am Anfang nicht schon...
Auch wieder wahr.
Ich will mich gerne eine Formulierung wehren, die Sie jetzt gebraucht haben. Ich will gar nichts verhellern.
Aha.
Ich will, dass mich Dinge verändern, dass ich was lerne von dem, was passiert und nicht, dass ich dem mein Etikett oder mein Mascherl gebe. Also es ist Ausdruck meiner Interessen, was da passiert, aber diese Interessen verbiege ich nicht und gebe ihnen eine Farbe, die ich bin.
Okay, dann stelle ich mal.
Haben Sie gefragt.
Dann stelle ich trotzdem mal eine Frage. Vielleicht ist sie auch gar nicht so schwer. Ich habe mich gefragt, was macht eigentlich ein Leben wie das Ihre mit einem Ego wie dem Ihren? Sie haben einen Lebenslauf, der für 5 bis 7 bis 12 Menschen reicht. Wie wirkt sich das auf Ihr Dasein aus?
Ja, da muss man, mein Dasein besteht natürlich aus unterschiedlichen Episoden, Abteilen. Und man ist ja alle paar Monate wer anderer, habe ich festgestellt. Weil man was dazulernt, weil man in der Früh sagt, hoffentlich bin ich am Abend gescheiter als in der Früh. Ich war immer so ab meinem 45. Lebensjahr, wie meine Eitelkeit dann befriedigt war und ich mir nicht beweisen musste, irgendwie, dass ich der tollste Hecht im Universum bin, war ich nur mehr daran interessiert, wie ich es dann formuliert habe, mich lernend zu verwandeln, ein anderer zu werden, der weiße Flecken auf der Landkarte seines Wissens tilgt. Und meine Überzeugung war auch relativ früh, dass wir geboren werden, um, ich würde mal sagen, wie ein Bildhauer einen Marmorblock hat und daraus etwas herausmeißelt, so müssen wir aus unserem Dasein etwas herausdestillieren, würde ich sagen, was uns zu einem fähigeren Menschen macht. Und dazu könnte ich dann sehr viel sagen, was die Eigenschaften sind, die man braucht, also meiner Erfahrung nach, um am Ende wenigstens eine Ähnlichkeit mit dem zu haben, was man sein kann.
Ihre Vita auf Ihrer Homepage ist nur ein Satz: André Heller lebt in Wien, in Marokko und auf Reisen. Das ist ein schöner Aggregatzustand. Also den Reiz der Fremde können Sie mir ja sicher ganz großartig erklären, aber wie sehr erwärmt der Gedanke an das Wort Heimat und seine Bedeutung Ihr Herz?
Ich habe mich eigentlich, und das ist eine der schwierigen Grundbedingungen in meinem Leben, ich habe mich eigentlich nie irgendwo zu Hause gefühlt, weder in Wien, noch in Österreich, noch in Europa, am ehesten noch in Afrika, weil das war für mich immer inspirierender als andere Regionen dieser Welt. Und ich kann das vielleicht mit einem kleinen Beispiel glaubwürdig machen. Wenn ich in Wien spazieren gehe, die Leute kennen mich ja doch immer wieder auf der Straße, dann sagen sie, was haben Sie denn als nächstes vor, Herr Heller? Und dann erzähle ich Ihnen ein bisschen was und dann sagen die, ja, das ist wieder schwierig. Also wir halten Ihnen die Daumen, dass das gelingt. Ich habe 25 Jahre in Italien gelebt. Wenn ich in Italien spazieren gegangen bin, in diesem kleinen Ort, wo ich gewohnt habe, Gardone Riviera, haben die auch gefragt, was machen Sie? Und dann habe ich es erzählt und dann haben die gesagt, naja, also wir drücken Ihnen auch die Daumen, aber wir glauben schon, dass das irgendwie gut geht. Mhm. Und in Afrika ist es so, dass wenn ich das erzähle, sagen die, wo ist das Problem? Sie können das ja, Sie werden das gut machen. Wir sind ganz sicher, dass Sie das können. Mhm. Und dazu gibt es eine interessante Illustration verbaler Natur. Ich lebe in einem Gebiet am Fuß des Atlas, wo die Berber zu Hause sind. Und die Berber sind nicht Araber. Die empfinden die Araber als Besatzer. Und die haben folgende Lebensweisheit. Also wir sagen ja oft spirituell motiviert, ich bitte darum, dass das gut geht. Dann gibt es eine andere Version, die sagt, möge das gut gehen und ich verlasse mich irgendwie drauf, dass ich beschützt bin. Und dann gibt es eine dritte, die haben die Berber und die heißt, ich bedanke mich dafür, dass das schon gut gegangen ist, das gibt's schon. Geben Sie mir das weg. Danke, 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 danke. Und dieses, ich weiß, dass es gut gehen wird und ich weiß, dass es quasi schon bereit liegt in seiner Gelungenheit, das hat mir unglaublich gefallen, weil so bin ich nicht. Mhm. Und das hat mich wieder irgendwie umgemodelt.
Wenn Sie gerade gesagt haben, Sie fühlen sich nirgendwo richtig zu Hause, gibt es dann Musik, in der Sie sich zu Hause fühlen? Ich würde jetzt auf Schubert-Lieder tippen, aber
ja,
das ist wahrscheinlich
das
auch
Quatsch. Ja, das sind natürlich die wirklichen. Österreich ist für mich der Schubert. Österreich ist für mich, weil ich den irgendwie dazuzähle, der Brahms. Österreich ist für mich in Teilen der Alban Berg. Ich habe in Hietzing gewohnt, wo er auch gewohnt hat und wo ich zufällig mit 300 Rufzeichen gesehen habe, wie sie die Helene Berg in einem Sarg herausgetragen wurde aus ihrem Haus. Und natürlich Johann Strauss, unglaubliche Inspiration für mich. Jetzt ein Nobelpreis für eine unglaublich ermutigende und inspirierende Walzerseligkeit gibt, dann wäre das sicher der Johann Strauss. Und da kann ich jetzt viel aufzählen, was zu dieser Musikheimat gehört. Und wir haben zu Hause einen Plattenspieler gehabt, sehr früh, so 1952, ich bin 47 geboren, wo wir natürlich ganz andere Musiken gespielt haben und daher hatte ich Zeit und Möglichkeit, mir einen Überblick zu verschaffen von Tschaikowski über Strawinski und meine Mutter hatte ein Abonnement bei den Philharmonikern über Jahrzehnte und Abonnement in der Wiener Staatsoper und da habe ich schon teilweise meine Prügel und teilweise mein Glück gefunden. Hm.
Kommen wir mal auf den Reflektor. Ich habe mal durchgezählt, es sind glaube ich jetzt knapp 2 Dutzend Veranstaltungen. Wie viele hätten Sie denn am liebsten gemacht? Ich schätze, Sie hätten es auch auf 60 bringen können.
Ich hätte es bringen können, aber gescheit wäre gewesen, vielleicht nur 5 Tage zu machen für meinen Genuss und die Leute vorher mal zu treffen. Aber das war einfach nicht möglich, weil einige meiner allerliebsten Erfahrungen, von denen ich mir sehr viel verspreche, sind zum Beispiel die Sufi-Leute aus Afghanistan. Oder sind diese Schreiköre aus Finnland, von denen ich wirklich amüsantestes halte. Und da hätte ich nicht einfach 10 Tage mit all diesen Leuten verbringen können. Oder aus Mali, diese Griots. Also es ist sehr viel an spiritueller Musik drinnen oder an sozusagen ermutigenden Dingen. Ich glaube ja nicht, an die Kunst habe ich mindestens seit meinem 30. Lebensjahr nicht geglaubt, weil ich immer das Gefühl gehabt habe, das ist organisiert wie die katholische Kirche und da gibt es einen Papst und da gibt es Kardinäle und Bischöfe und Kerzelweiber. Und vor allem kann ich mich nicht halten an Regeln, die andere aufstellen, sondern ich muss mich halten an das, was mein Talent einmahnt. Und das ist oft ziemlich merkwürdig, wo ich mich wundere, wo kommt das jetzt her? Mhm. Aber das overruled mich häufig.
Welche Wunschprogramme hat Ihnen denn die Intendanz sanft wieder ausgeredet?
Die haben ja gar nichts auf. Die waren unglaublich großzügig und haben mir vertraut. Und ich habe 2 oder 3 Gespräche mit dem Herrn Lieben geführt und dann immer wieder mit der Frau Lebitsch. Das war eine Spielkameradin bei dem Ganzen. Und dann habe ich einen Freund von mir, den Edek, der mal ein Festival in Wien hatte, ein sehr avantgardistisches, und dem ich gesagt habe, komm, sei ein Rechnungshof. Das habe ich fast bei jedem Projekt, dass ich jemand bezahle, der mich kritisiert. Also der sagt, da, pass auf, da biegst du falsch ab.
Was hat er Ihnen dann ausgeredet?
Dinge, die dann grandios gescheitert sind. Zum Beispiel den Archie Shepp, den liebe ich und der ist ein Wundertier. Und wir haben es irgendwie geschafft, dass wir den kriegen und er hat gesagt, okay, das mache ich. Ich fühle mich zwar krank, aber das tue ich. Und der Edek Bartz hat gesagt, das wird nicht gut gehen. Der war auf vielen Tourneen war der Künstlerbetreuer beim Vater oder Onkel, ich weiß nicht, was der Jochi Lieben war vom jetzigen Elbphilharmonie-Boss. Und der hat schon in den 60er Jahren so Weltmusik nach Wien gebracht. Da habe ich das erste Mal und letzte Mal John Coltrane gehört in Wien. Unfassbares Erlebnis. Am Ende des Konzerts war 3/4 vom Saal leer.
So gehört sich das.
Ja?
Ja. Sonst ist klar. Das hat Cecil Taylor mal in der Fabrik in Hamburg geschafft, den Saal, den Flügel klein zu prügeln und den Saal mehr oder weniger leer zu kriegen. Großartig.
Okay. Dort habe ich das erste Mal John Lee Hooker gehört. Memphis Slim, Willie Dixon, diese Urgesteine. Und das hat mich sehr getroffen im positiven Sinn. Und da habe ich schon ein paar Wurzeln. Und dann hat der Archie Shepp jetzt vor ein paar Wochen geschrieben und ausrichten lassen, er schafft es einfach nicht kräftemäßig. Und da waren wir dann beide traurig, der Edek und ich, weil wir haben uns auch was eingebildet drauf, dass der kommt. Und ich war mir sicher, und es war auch so, dass die Leute von weit her anreisen, um das noch einmal zu hören.
Haben Sie denn sowas wie eine Obergrenze beim Etat bekommen, dass die Intendanz gesagt hat, also bis dahin und nicht weiter?
Ich bin jemand, der sehr viel sein Leben lang in der freien Wildbahn gearbeitet hat, immer ohne Subventionen. Ich bin nicht der Ansicht, dass der Staat die Aufgabe hat, meine Träume zu verwirklichen, sondern ich muss für mich auf die Barrikaden steigen. Und wenn ich nicht so an mich glaube, dass ich da auch meine eigenen Möglichkeiten hineinlege, auch finanziell, dann brauche ich es auch gar nicht machen. Also wenn ich abhängig bin von der Gnade anderer und ich habe keine Obergrenze bekommen, also war mir klar, dass es eine geben muss. Und ich bin auch ziemlich, wenn man den Ausdruck gebrauchen will, radikal im Einhalten von Budgets. Und das ist eine eigene, interessante Fachrichtung. Wie kriegt man für dieses Geld bestimmte Dinge hin? Und das für mich Interessanteste, was ich auf diesem Sektor geschafft habe, war diesen Park in Afrika am Fuß vom Atlas, weil da habe ich alles selber bezahlt. Und da habe ich gemerkt, wenn ich meine Möglichkeiten um 20% überschreite, wird es nie fertig. Und das war eine gute Ausbildung für mich.
Parks mit Spezialmöglichkeiten, das ist jetzt ein schönes Stichwort. Ich muss ja auch nochmal eigentlich darauf zu sprechen kommen. Ich vermisse bei Ihrem Reflektorprogramm eigentlich sehr diesen Palast der Winde und das Kunstfurzen.
Ja, das triumphiert gerade in Los Angeles.
Ja, aber das hätte ja schön gepasst, weil es war 1987 in Hamburg auf der Moorweide. Da war ich noch nicht in Hamburg, aber ich habe davon gelesen und es muss ja großartig gewesen sein. Schade eigentlich. Also hätte ich gerne.
Ja, aber man kann nicht alles von allem haben. Also als Wunder in meinem Leben, ich muss das schon so bezeichnen, ist plötzlich wahr geworden, dass dieses Luna Luna noch einmal auferstehen kann. Und das ist mit der Hilfe von Drake passiert in Los Angeles und hat bei den Kritiken unglaubliche Reaktionen ausgelöst, positivster Natur. Hat Ihnen das mein Büro geschickt, die Kritiken?
Ich habe mich ein bisschen eingelesen. Ich habe gelesen, die New York Times hat es eine Goofball-Biennale genannt, was ich eine sehr schöne Formulierung fand. Und ich habe mir mal den Merchandising-Shop angeguckt. Da gibt es dann Keith Haring-Plakate für 1800 Dollar.
Das sind die Originale.
Genau, die Originale aus den 80ern. Ja. Aber damit sind sie ja jetzt endgültig museumsreif. Das ist ja nicht wie damals auf der Moorweide, dass man die Dinger benutzen konnte, die sie aufgebaut haben, sondern man darf ja jetzt, also don't touch, ist es jetzt nur...
Ich habe damit nichts zu tun. Ich habe es nur getan damals. Mhm. Die haben es gekauft und es war mir von vornherein klar, dass ich mich da jetzt nicht einmische. Mhm. Erstens, weil ich nicht in Los Angeles leben will. Zweitens, weil ich nicht alle paar Wochen diesen irren Flug auf mich nehmen will. Und drittens, weil ich ganz andere Projekte jetzt schon habe. Mein Sohn ist da etwas involviert, der Ferdinand. Aber ich muss das Vertrauen haben, dass die wissen, was sie tun. Und die müssen auch das Risiko übernehmen. Und die haben ja auch vor, einen zweiten Teil von Luna zu machen, einen gegenwärtigen, wo die sozusagen kommentieren das, was die großen Herrschaften in den 80er Jahren gemacht haben. Mhm. Aber was mir an Luna Luna retrospektiv beinahe unglaublich erscheint, ist, wer da alle mitgetan hat.
Ja, ich meine, Miles Davis hat die Musik geschrieben teilweise.
Für den Basquiat.
Genau, Lichtenstein und Künstler ohne Ende dabei gewesen.
Okay.
Und das heute jetzt zu lesen, also kein Wunder, dass man das nicht mehr anfassen darf, was da jetzt wieder...
Nein, es ist, wenn Sie es nach New York bringen, muss man das anfassen dürfen. Das sind ja eigentlich nur die Hüllen für ein Innenleben, das es gab. Mhm. Und das müssen Sie einfach wieder rekonstruieren und restaurieren. Das werden Sie auch tun.
Also wenn es das schon leider nicht gibt, ein Remake von diesem Palast der Winde, ich hätte ja auch gerne einen Würstelstand gehabt vor der Elbphilharmonie mit Käsekreinern oder so.
Ja, es gibt jetzt in Los Angeles gibt's also Essensbuden von Künstlern, so Leute wie der Wurm, die machen solche Sachen. Verdrehte Würste als Räume.
Aber einen schönen Würstelstand mit einem Sechserblech und einer eitrigen, das wäre es doch gewesen.
Ja, aber in das alles habe ich mich nicht eingemischt.
Aha.
Weil ich war eben der Ansicht, ich wiederhole mich jetzt, dass ich meinen Teil getan habe.
Okay.
Und ich hätte es nicht besser machen können, als es wurde. Und verschlechtern will ich es auch nicht durch meine Mitwirkung. Also wir haben uns getroffen und ich habe gesagt, macht's ihr jetzt. Ich übergebe euch die von euch gekaufte Stafette, die gehört eh schon euch. Und ich... Früher hat man gesagt, ich segne euch und ich ziehe mich woanders hin zurück. Mhm. Zum Beispiel die Elbphilharmonie war mitten in der Zeit, wo ich drüben hätte sein müssen.
Ja.
Und ich mache jetzt einen Park in Wien und einen anderen Park in Brixen in Italien und ich drehe einen Film und ich bin, meine Neugier ist irgendwie ausgelastet.
Mhm. Sie haben bei den Programmkombinationen für die Elbphilharmonie interessante Konstellationen. Manche sind eine Art Fusion, andere sind aber auch, wie soll ich sagen, sie binden Äpfel und Birnen zusammen. Also wie Camilla Nylund, das war ihre Marschallin im Berliner Rosenkavalier, mit Angélique Kidjo, also einer afrikanischen Sängerin. Warum das? Also trauen Sie A und B nicht jeweils genug zu, weil und sagen sich dann, ich muss schon A und B zusammenbringen, damit es trägt und funktioniert?
Nein. Mhm. Also ich glaube seit Jahrzehnten, dass das Grundprinzip von unserem Dasein und unseren Erlebnissen immer das Kaleidoskopische ist. Wir zwei gehen jetzt da raus, spazieren zum Franziskanerplatz, gehen Richtung Stadtpark und was wir erleben ist Folgendes. Nach zwei Schritten sagt einer, na Herrn, wir sind schon weiter. Dann kommt ein Hund und bellt. Wir sind schon weiter. Dann kommt ein Kind, das weint. Wir sind schon weiter. Ununterbrochen, und mir ist das auch ganz bewusst, wenn man spazieren geht oder auch wenn man in ein Museum geht, man schwenkt mit dem Blick, sagt der Caravaggio, also, meine, die Museen gibt es nicht, die ich jetzt erfinde. Und dort hängt ein Arnold Reiner und da drüben ist ein Giacometti und da ist eine afrikanische Maske aus Togo. Und das kapieren wir aber nicht, dass das alle, die einzige Kunstform, die mir bekannt ist, die mit diesen Mitteln überhöht arbeitet, ist Varieté. Da passiert alle 10 Minuten was ganz anderes. Ja? Einmal sind es Seiltänzer, dann ist es ein Zauberer, als nächstes ist es ein Jongleur, als nächstes ist es ein Falsettsänger. Und das gefällt mir sehr gut, weil, wie gesagt, das ist ein Abbild der Realität, wie ich sie wahrnehme. Und deswegen kann man in Wirklichkeit alles mit allem kombinieren, weil es so ist. Die Kijo ist eine Madonna absoluta aus Afrika. Ich weiß nicht, wie viele Grammys die hat, 4, 5, 6. Und die Camilla Nylund ist eine Madonna absoluta aus der Klassik. Und sie fürchtet sich eh sehr vor diesem American Songbook. Wir haben es aufgenommen, es gibt eine DVD. Ich finde, sie hat das sehr gut gemacht und überhaupt nicht eingeschüchtert, oder zumindest merkt man es nicht. Aber wenn man solche Wagnisse nicht eingeht, ich meine, sie ist jetzt, glaube ich, die beste Wagner-Sängerin der Welt gerade und sicherlich die beste Richard-Strauss-Sängerin. Und ich habe gesagt, traust du dich oder traust dich nicht? Und sie hat gesagt, ja, wenn du mit mir arbeitest, dann probiere ich das. Und mehr als schief gehen kann es eh nicht. Aber mir macht es schon Sinn, weil man zwei verschiedene Energien gegenüberstellt. Und Afrika ist natürlich von der Handbewegung bis zu dem, was man anhat, und von dem Wimpernschlag bis zum sich nicht am Klavier anlehnen können, ist ganz was anderes.
Ein kleines Überraschungsei in dem Programm ist diese Installation, was immer da so gedacht ist, von Xenia Hausner. Das war ihre Bühnenbildnerin in Berlin beim Rosenkavalier. Mit was muss ich denn da rechnen, im positiven wie im sonstigen Sinne? Was wird da passieren? Weil es soll, glaube ich, im Foyer passieren, aber auch von außen.
Man kann es nicht, in der Philharmonie kann man keine Bilder aufhängen, weil die Wände alle schief sind. Oder zumindest die wir uns erforscht haben, sind schief. Und sie hat dann was Interessantes gesagt. Das ist diese bedeutende Malerin. Die war einmal eine bedeutende Kostümbildnerin und eine Bühnenbildnerin. Und ich habe gesagt, bitte kehre zurück für diese eine Produktion, wo ich fand, dass sie ein sehr schönes Bühnenbild gemacht hat. Haben Sie den Rosenkavalier gesehen?
Nee, leider nicht.
War schon ungewöhnlich.
Das glaube ich.
Wie soll ich den Satz verstehen?
Positiv.
Ja, das ist gut. Das Fegefeuer, das jüngste Gericht, schaut immer zu. Und dann habe ich gesagt, mach doch eine Ausstellung. Also erstens, fremd in der Fremde, das erfüllt sie ganz, weil sie malt große Bilder, wie die Arbeitsbedingungen für chinesische Schuhhersteller in Hongkong sind und wie Leute, Flüchtlinge in Zügen in dem Augenblick ihrer Abfahrt reagieren. Also vom Thema her ist sie römisch 1. Sie ist so erfolgreich, dass die Bilder immer gleich weg sind, wenn sie fertig ist. Und deswegen hat sie sich entschieden, und das kann man ja halt bei den technischen Möglichkeiten sowieso ständig machen, dass sie Projektionen dorthin gibt.
Auf die Außenfassade?
Nein, innen.
Innen, okay. Ja.
Und da sieht man die Bilder sehr deutlich und auch farbgerecht. Und also sonst hätte man die schiefen Wände, kriege ich nicht weg.
Ein anderer netter Punkt in dem Programm ist das Finale. Ja, ist das Finale, die Besten aus Wien. Das muss natürlich sein. Gibt es da Heurigen und Buchteln eingeflogen oder irgendwas anderes noch?
Ich warne Sie noch einmal. Das jüngste Gericht schaut Ihnen nur die Schulter. Also in Wien... Ich gehöre einer ganz anderen Generation. Meine Generation war geprägt in diesem Sektor, in diesem Genre des Wienerischen, von meinem Freund Qualtinger und auch von mir oder von Gerhard Bronner oder vom Kreisler. Aber außer dem Qualtinger und mir haben sich alle übers Wienerlied lustig gemacht. Es waren alles ironische Nummern und rabab, zibab, 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 bu, zibeben, bubu. Alles. Hinterm Oferl sitzt der Knoferl und das Knoferl zieht der Schnoferl oder die alte Engelmacherin vom Diamantengrund. Das waren alles Lieder, die dem Wienerlied nicht die Ehre gelassen haben. Und ich habe mal, ich glaube wirklich, dass ich da der Erste war. Auch der Kreisler ist ja nur eine Ausbeutung des Wienerischen für Kritik und für Verarschung von dem, die gute alte Zeit. Großartige Lieder natürlich. Und ich habe mir gedacht, wir müssen dieses Genre, das im 19. Jahrhundert eine unglaubliche Blüte hatte, mit herrlichen Liedern, gescheiten Texten, sehr viel Leidenschaft. Ich möchte was Gegenwärtiges mit diesem Gefühl machen. Das haben wir dann auch gemacht, Gwaltinger und ich. Und während du bist der Taschenfeil und der Himmel voll Schädel, wie ein 10-mal ausgekochtes Burenheidl, auf das ich nicht heiß bin und trotzdem stehe. Schon auch einige Klischees hereinnehmen, aber vollkommen dekonstruiert. Und jetzt gibt es diese Generation, die das alles gehört hat, was wir gemacht haben, und die haben dort angeknüpft und nicht beim Bronner und beim Kreisler. Und die sind hochinteressant. Erstens, wie die ausschauen, zweitens, wie die denken. Und die wollte ich einmal an einem Abend ein bisschen zusammenfassen. Und natürlich ist das eine Frechheit, zu sagen, die Besten aus Wien. Da beschweren sich auch einige aus dieser Generation, wieso sie nicht dabei sind. Aber für mich ist es eine Freude, dass wenigstens die dabei sind, die jetzt dabei sind.
Ich habe vor ein paar Tagen mit Interesse gesehen, Sie haben sich im Standard selbst interviewt. Ist das so eine Art von Heiligsprechung? Wenn man das machen darf, hat man es geschafft in Österreich?
Ich glaube, da hat man es überall geschafft. Nein, ich war schon so müde, das habe ich vorher schon gesagt, nicht jetzt aus Koketterie oder irgendwas. Ich bin vor ein paar Wochen aus Afrika nach 2,5 Monaten zurückgekommen und habe eigentlich gedacht, so jetzt kann ich mir Europa ein bisschen näher bringen wieder. Und dann kam eben diese Offensive, diese Lawine, Elbphilharmonie. Und dafür muss ich einfach was tun. Ich kann nicht mein Festival dann machen und dann gebe ich keine Interviews oder so. Und dann hat der Standard einfach gesagt, ja, machen wir was anderes. Und dann haben die vorgeschlagen, ja, interviewen Sie sich doch selber. Und dann habe ich mir gedacht, so einfach geht das nicht. Da muss ich was in meinem Leben interviewen, wo ich mich schon wieder anstrengen muss, was ich da antworte. Und dann bin ich auf diesen kleinen Buben gekommen, den Franzi, der ich mal war. Und ich fand das ganz interessant, dessen Standpunkte auszuloten und denen meine gegenüberstellen. Und dass der mich frech auch an Dinge erinnert und nicht so sehr in die Ich-kann-eh-alles-Position hineingaloppieren lässt.
Ich habe beim Vorbereiten so ein leichtes Schwindelgefühl gehabt, weil Sie außer dem einen oder dem anderen Papst und Elvis Presley haben Sie so ziemlich jeden getroffen. Vielleicht Papst haben Sie auch Elvis Presley. Auch. Papst natürlich auch, na okay. Ja, okay, gut. Wie schwer ist es dann, nicht größenwahnsinnig zu werden?
Naja, das stand ja auch in diesem Selbstinterview drin. Man darf den Erfolg nicht mit sich selber verwechseln. Dann, wenn man berauscht ist von dem, was die äußere Welt einem spiegelt, das geht nicht. Man muss sich zugestehen, dass man in der Lage ist, etwas zu können oder nicht zu können, dass einem im Leben einiges missglückt ist, was einem aber auch eine gute Lehre war. Weil das, was missglückt ist, muss man nicht noch einmal machen. Ich bin lange nicht ausgelernt und solange ich nicht ausgelernt bin, muss ich hier bleiben in der merkwürdigen polaren Welt. Das ist ja die Spezialität von hier, ist ja Polarität, kalt, warm, gescheit, blöd. Und ich weiß nicht, ich habe mir heute oder gestern ausheben lassen, weil mich das echt interessiert, was alles gerade los ist in der Welt. Wie viele, ich glaube 400 Kriege sind gerade in der Welt und Millionen und Millionen und Millionen sind auf der Flucht und hunderte Millionen Kinder hungern. Das ist so ein Klischee, das sagen dann immer alle. Aber de facto sind das Themen, an denen kann man nicht einfach vorübergehen. Und das war immer eine Motivation für das bisschen Politische, was mir gelungen ist. Entweder man schweigt, zieht sich zurück in ein anderes Leben, in eine Höhle im Himalaya, oder man versucht ein bisschen was zusammenzubringen. Und wenn man das nicht tut, kann man keinen Augenblick größenwahnsinnig sein, sondern man muss sich irgendwie schon für einen Versager halten dann. Und Versager ist das Gegenteil von Größenwahn.
Auf das Politische wollte ich noch kommen, aber ich habe mich auch immer wieder gefragt bei der Vorbereitung, Sie sind ja das, was man so gerne als Renaissance-Künstler, Universal, Verrückten oder wie auch immer bezeichnen möchte. Zum 70. hat die FAZ über Sie geschrieben, Sie seien Alleinunterhalter, Einmischer, Wolkenzieher, Gesamtkunsthandwerker, Fantast und Hans-Dampf-Humanist. Also welches Etikett finden Sie für sich eigentlich am unpassendsten?
Alle.
Alle.
Und zwar reinen Herzens. Es geht eben nicht. Ich kann Ihnen nicht umhängen, Solo-Kritiker von Hamburg. Das sind nicht Sie. Sie sind genauso mehrere Dinge mit Ihnen, womit ich mich beschäftigen würde, wenn Sie 70. Geburtstag haben. Was mich interessiert, wäre der Copeland zum Beispiel. Der Leonard Bernstein hat mir einiges von dem erzählt. Und mich interessiert, wer ein Mitausbildner von so einer Figur war wie dem Bernstein. Ja.
Mein Examensthema, Copeland. Ja. Können wir lange drüber reden.
Ja. Nein, das war jetzt keine Anbiederung an Sie. Ich habe das gemerkt, dass Sie sich mit Copeland beschäftigt haben. Und deswegen sage ich das, sonst wäre ich nicht auf Copeland jetzt gekommen. Aber wie das gelesen habe, habe ich mir gedacht, das ist interessant.
Okay. Ich komme aber trotzdem noch mal mit so einer klassisch blöden Journalistenfrage. Gibt es eigentlich eine Kunstform, die Ihnen am nächsten ist oder am liebsten oder am natürlichsten vorkommt? Die haben ja so ziemlich alles zur Auswahl, weil sie so ziemlich alles gemacht haben.
Also was in allen Kunstformen drinnen ist, ich glaube, das habe ich schon einmal in einem Interview gesagt, aber auch nur einmal, ist die Musik, der Rhythmus. Das ist in der Malerei, das ist in der Literatur. Ich muss einen Rhythmus finden, wenn ich schreibe. Es ist in der Bildhauerei. Die machtvollste Kunstform, an der sich keine andere Kunstform vorbeidrücken kann, ist die Musik. Sehen Sie es nicht so?
Doch, das kann schon sein. Wie kommen Sie dann unbeschadet aus Konzerten raus, wenn Sie das so intensiv empfinden? Dann müssen Sie doch während und nach jedem Konzert komplett neben sich stehen und brauchen einen Tag, bis Sie wieder in sich zurückfinden.
Das kann schon passieren. Es kann schon passieren, ich nenne es immer die positive Erschütterung, dass etwas in mir ausgelöst ist, wo ich fassungslos bin, wo ich mir denke, wo kommt das jetzt her? Es gibt eine wirklich interessante Komponente bei schöpferischen Menschen, die sie zu wenig achten und zu wenig erwähnen. Man sagt immer, schau, das habe ich gemacht. Sie machen jetzt das Interview. Der Bob Dylan hat dieses Lied gemacht. Der Riem hat dieses Streichquartett geschrieben. Ich glaube, dass das nicht so einfach ist. Es gibt einen wunderbaren Ausdruck und der ist genauso wie das, was passiert. Einfall. Ja? Ein Problem klopft bei mir an und sagt, löse mich. Ich versuche es, merke, das ist jetzt nicht mein Hauptinteresse, das zu tun. Dann gehe ich spazieren, in Afrika ist das sehr leicht, in meinem schönen Park. Und auf einmal kommt ein Einfall. So wie beim Polaroid das Foto rauskommt. Und das ist dann da. Da kann überhaupt nicht davon die Rede sein, dass ich Monate an dem gearbeitet habe und dann habe ich es mir erarbeitet, sondern es wurde mir geschenkt als eine Lösung. Und das nimmt bei mir einen großen Teil meiner Arbeitszeit in Anspruch, dass mir etwas zufliegt. Und schauen Sie sich den Mozart an, was der alles an Hobbys hatte, ja, Biar spielen, Karten spielen, die Mädels. Und da gibt es eine Geschichte, ich bin sicher, dass die stimmt, wo er nach einer Partie Biar zu seinen Freunden gesagt hat, warte einen Augenblick, ich habe eine Symphonie im Kopf. Und die hat er inklusive der Partitur aufgeschrieben. Also das hat er sich sicher nicht erarbeitet, sondern das war ein Einfall. Da kommt in ihn, früher hätte man gesagt, der Heilige Geist, und macht ihm das als Geschenk. Und nicht als Geschenk nur an die Mozart, sondern durch ihn kommt es in die Welt. Schauen Sie mich jetzt so skeptisch an.
Nein, alles gut. Ich habe mich nur gerade gefragt, Sie haben im Laufe Ihres Lebens mit so vielen Künstlern aus so vielen unterschiedlichen Sparten auch zu tun gehabt. Also die Vorstellung, sich immer wieder mit Künstlern, die man kennenlernen möchte, die man vielleicht für Projekte gewinnen möchte, immer wieder mit ihnen auf einen Nenner zu kommen, ihnen zu signalisieren, ich kann zwar nicht, was du kannst, aber ich kann verstehen, was du kannst.
Oder ich kann was anderes, was du vielleicht brauchst.
Ja, da ist doch ein Großteil Ihrer Arbeit im Prinzip Psychotherapie.
Das ist es aber sowieso.
Aha.
Das ist sicher auch in Ihrem Leben, dass Leute kommen und sagen, und sie schauen ihm an und sagen, was kann ich für dich tun? Und dann schüttet er einen Erdrutsch von Problemen aus. Also in Anima, Fuß des Atlas, passiert mir das jeden Tag. Da gehen viele Menschen hinein, weil die Natur immer schon Trost war oder Heiler oder Anregung.
Ich frage auch deswegen, weil ich vor kurzem, weil Sie gerade Bob Dylan erwähnt haben, aus Ihrem reichhaltigen Portfolio, es gibt eine Dokumentation über den Song, der damals aufgenommen wurde von Quincy Jones, We Are The World, wo Bob Dylan auch dabei war.
Ja, und hat plötzlich gesungen, sind die alle erschrocken.
Genau, und in der Doku steht er da wie Falschgeld zwischen all diesen anderen Musikern rum und hat eine Höllenangst und ist komplett nervös und ihm geht, ich weiß nicht, ob Sie den Begriff kennen, ihm geht die Düse ganz fürchterlich. Mhm. Und dann, ich glaube, Quincy Jones ist zu ihm hingegangen, hat ihm gesagt, alles halb so wild. Oder Stevie Wonder ist mit ihm durchgegangen, das Stück. Ja, oder
der
seine
hat das
Passage.
Auch allein gesungen im Studio.
Genau. Aber das war was ich wirklich nicht erwartet habe, dass Bob Dylan da steht und sagt, um Himmels Willen, ich muss was singen. So haben wir nicht gewettet. Also diese Art von Verletzlichkeit, die Künstler auch ja dann haben, wie sind Sie damit umgegangen? Sie haben
in
ja
meinem Leben?
Nein, im Umgang mit den vielen Künstlern, die Sie sozusagen kuratiert haben.
Es ist jetzt auch ein Film entstanden über die Entstehung von Luna Luna. Ich habe ihn noch nicht gesehen, aber ich habe 10 Minuten gesehen. Und da sind ein paar Künstler, die niemals sowas gemacht hätten. Einer davon ist der Roy Lichtenstein, der andere ist der Hockney. Und ein Freund vom Hockney sagt, es ist uns vollkommen unbegreiflich, wieso der da mitgemacht hat. Hätte er sonst nie gemacht. Und der Lichtenstein gibt zur Antwort, ich habe mitgemacht, weil er meine Arbeit so mag. Das ist der Satz, den er sagt. Und der Hockney sagt, das war die zentrale Frage, die ich jedem gestellt habe, den ich versucht habe zu erobern. Ich habe immer gesagt, Sie waren doch einmal ein Kind. Haben Sie in Ihrer Kindheit einen Vergnügungspark gern gehabt? Und alle haben gesagt, ja, bis auf John Cage.
Den haben Sie dann mit Pilzen gelockt, oder wie?
Nein, den habe ich gar nicht gelockt. Ich bin bei ihm zu Hause gesessen in New York und wir haben geredet und er hat gesagt, das gefällt mir, aber das ist nichts für mich. Fand ich auch total in Ordnung. Und wenn ich dann gesagt habe, wollen Sie nicht, stellen Sie sich vor, es gäbe einen Vergnügungspark, den in den 20er oder 30er Jahren der Giacometti mit dem Terrain und der Picasso mit dem Prag und die Sonia Delaunay. Also, das wäre doch unglaublich, wenn es das jetzt gäbe. Und das haben alle irgendwie verstanden. Und die haben gesagt, ja, dann haben gesagt, dann lass es uns machen. Und wir haben es gemacht. Ich meine, überhaupt, man muss die Dinge machen. Geredet wird genug in der Welt. Behauptet wird genug. Und das ist, glaube ich, etwas, was ich besser kann als andere, nicht aufzugeben.
Wenn wir schon beim Machen sind, wenn Wikipedia recht hat, waren Sie mit John Lennon auf dem Wiener Zentralfriedhof beim Grab von Schubert.
Ja.
Wie, also, wollte der das? Haben Sie ihn da hingeschleppt? Wie muss ich mir das vorstellen?
Eine innig schöne Geschichte. Der John Lennon war in Wien mit der Yoko und hat im Hotel Sacher ein Back-In gemacht. Davor haben sie das Bad-In, glaube ich, in Amsterdam gemacht. Und das Back-In waren unter einem Leintuch und haben da eine Pressekonferenz gegeben. Sie waren nackt was ich gewusst habe, weil ich auf der Seite neben denen gestanden bin und ich sie beim Hereinhuschen gesehen habe, dass die nackert sind. Und ich, da waren Journalisten aus der ganzen Welt und Fernsehteams, weil er hat eine Pressekonferenz gegeben unter diesem Leintuch. Und das ist alles gefilmt übrigens. Und ich habe dann eine berühmt gewordene Frage gestellt, deren Antwort berühmt geworden ist. Ich habe gesagt, was ist Ihr Verhältnis zur englischen Königin? Und er hat gesagt, ich habe viel mehr für den Frieden getan als die englische Königin.
Hoppala.
Kann man sich vorstellen, was das am nächsten Tag in England ausgelöst hat. Und das war dann irgendwann vorbei. Und dann ist der Manager vom Lennon gekommen und hat gesagt, die beiden würden gern noch mit mir reden am nächsten Tag. Und dann bin ich am nächsten Tag, die haben im Sache in einer Suite gewohnt, bin ich dorthin, habe angeklopft, habe dann gesehen, dass die Tür eh offen ist, bin hineingegangen. Und dann haben wir noch 2 Stunden geredet, sehr interessant war. Weil der Lennon, nein, die Yoko Ono wollte wissen, wo da das nächste Museum ist, habe ich gesagt, die Albertina, da müssen wir nicht über die Straßen gehen, dann bist du schon dort. Und um die Geschichte abzukürzen, irgendwann hat der Manager gesagt, ihr müsst jetzt am Flughafen fahren. Und da hat sie gesagt, sie fährt voraus und er hat gesagt, er fährt halt hinten nach. Und er hat zu mir gesagt, wenn wir noch reden wollen, dann fahr mit zum Flughafen. Ich saß in der Limousine und damals war der Weg zum Flughafen vorbei am Zentralfriedhof. Der, glaube ich, auf jeden Fall der größte Friedhof Österreichs ist. Und wie wir auf den zugefahren sind, habe ich mir gedacht, das ist doch interessant, ich muss ihm jetzt sagen, wer da alle liegt. Da liegt ja nicht nur der Schubert, da liegt der Schönberg, da liegt der Brahms, da liegt der Beethoven, da liegt der Mozart, da liegt der Johann Strauss, da liegt der Eduard Strauss. Also unglaublich. Das ist das musikalische Epizentrum von toten Komponisten auf der Welt, würde ich sagen. Und er hat gesagt, das ist sehr interessant. Da habe ich gesagt, sollen wir stehen bleiben? Und er hat gesagt, ja, ich muss aber rechtzeitig zum Flieger. Es war eher Privatflieger, glaube ich. Und dann habe ich gemerkt, es ist schon ziemlich spät. Und dann sind wir gelaufen zu dem Grab vom Schubert. Das war vielleicht 3 Minuten. Und dann habe ich gesagt, schau, da ist der Schubert und das ist ja eigentlich ein Vorgänger von dir. Und dann war er doch ziemlich baff zu sehen, was da versammelt ist. Und dann haben wir einen Augenblick darüber gesprochen, dass das so wäre, wenn alle großen Popstars seiner Zeit an irgendeinem Friedhof in New York oder was begangen. Und dann hat er was sehr Liebevolles und Schönes gemacht. Er hat aus diesen Turnschuh, die er angehabt hat, ein Schuhband rausgenommen und hat es aufs Grab gelegt, statt Blumen. Schönes Erlebnis.
Ja, davon haben Sie wahrscheinlich ein paar.
Einige.
Wir haben hier immer eine kleine Rubrik nach dem Motto, die Tonleiter hat 12 Töne und wir stellen 12 Fragen zum Leben. Da wäre es fein, wenn Sie können so ein bisschen entweder oder.
Kurze
oder
Antworten.
Sie können was Kurzes dazu sagen und dann wollen wir mal schauen, wo wir landen. Die erste Frage wäre, Pforte oder Piano?
Piano.
Das Lieblingsinstrument?
Eigentlich schwierig. Ich habe es überhaupt schwer mit Lieblings. Mhm. Jeder hat es schwer mit Lieblings. Mhm. Was ist das Lieblingskind?
Dann das zweitliebste Instrument.
Ich hab gern gehabt, aber es ist eine falsche Antwort, aber ich habe gern gehabt, diese alten Hammond-Orgeln, die bei den Liedern vom Dylan plötzlich aufgetaucht sind. Sie wissen, was ich meine. Mhm. Das hat mir sehr gut gefallen.
Okay, das gilt auch. Welcher Komponist ist massiv überschätzt?
Das ist jetzt eine Situation, da muss ich mir die Zeit nehmen, nachzudenken. In der Malerei wüsste ich das sofort. Der Komponist ist maßlos überschätzt. die, die ich für überschätzt gehalten habe, die gibt es nicht mehr, so wie Gottfried von Einem oder so.
Okay, ich würde ja immer sofort Karl Orff nennen.
Naja, der ist, den habe ich zum Beispiel beim Feuertheater in Berlin gut brauchen können.
Mhm. Ja, gut, ja.
Ja, ja. Naja, ist ja nicht nichts.
Dann wissen Sie noch, was Sie mit Ihrer ersten professionellen Gage gemacht haben?
Ganz bestimmt mir eine Zeichnung gekauft haben oder sowas.
Mhm.
Ich war immer süchtig. Na, schauen Sie, wenn Sie sich hier umschauen, das ist erstens meine Sparkasse. Zweitens, weil ich weiß, ich habe zum Beispiel in Marokko alles verkaufen müssen, was jetzt nicht in dem Raum hängt. Mein Besitz in Italien, da habe ich einen schönen botanischen Garten gehabt und der venezianische Villa sofort weg. Tu dich nicht bestrafen, aber beweis dir selber, dass du alles in den Pott wirfst. Ja? Ich nehme an, ich habe von meinem ersten professionellen Geld eine Zeichnung vielleicht, ich weiß nicht, wahrscheinlich eine Zeichnung vom Arnulf Rainer.
Mhm. Mit welchem Komponisten würden Sie gerne über seine Musik reden?
Ach, da gibt es wahnsinnig viele, aber der für mich spannendste Typ war irgendwie der Strawinsky.
Als was und vor allem wo würden Sie gern wiedergeboren werden?
Ich würde gerne mit meinen Erfahrungen von jetzt wiedergeboren werden, dass ich die mit habe. Und wo? Wahrscheinlich in bestimmten, an bestimmten Schönheitsinseln in Italien.
Ich habe hier die Frage, normalerweise Wein oder Champagner? Ich kann es auch mal aus noch weit.
Beides
noch,
nicht.
Beides nicht.
Ich trinke keinen Alkohol seit 25 Jahren.
Okay. Gibt es eine andere Droge Ihrer Wahl noch?
Ich habe so viel Drogen genommen in meinem Leben, dass ich wirklich weiß, dass das für mich gefährlich ist.
Hm.
Also meine ganze Gesangskarriere und Konzertkarriere wäre undenkbar ohne Drogen.
Gibt es für Sie noch etwas, was für Sie typisch österreichisch an Ihnen ist? Oder sind Sie zu sehr weltverbürgert, um zu sagen, da ist noch was?
Ich bin ein in Wien geborener österreichischer Europäer, der seine Wurzeln in der Welt hat und trotzdem nirgends zu Hause ist.
Wann haben Sie zum letzten Mal in einem Konzert gebuht?
Das ist eine interessante Frage, weil früher habe ich das öfter getan und jetzt überhaupt nicht mehr.
Altersmilde.
Nein, ich finde, wir müssen respektvoll miteinander umgehen. Jeder von uns wünscht sich das. Ja? Und ich kann nicht etwas, was mir unangenehm ist, wenn es mir widerfährt, anderen antun. Aber ihr seid ja solche Gefraster, ihr Kritiker. Immer, wenn man in eurem Stil, ich kenne sie nicht, aber wenn man erwidert in der Tonart, die Energie, die ihr ausschickt, sind die Kritiker sofort beleidigt. Ich habe in meinem Leben vielleicht 4 Klagen bekommen und immer von beleidigten Kritikern gesagt haben, das war jetzt zum Beispiel mit der Sigrid Löffler, wenn Ihnen die noch was sagt.
Ja, ja.
Die habe ich ein paar Mal so beleidigt, dass sie sofort geklagt hat. Und das ist wirklich interessant, dieses Austeilen, aber nicht schlucken können.
Dazu, wie der Zufall es will, habe ich auch noch einen schönen O-Ton von Ihnen. Ich weiß nicht mehr von wann, aber Sie haben mal gesagt, ich habe in früher Hybris viele Menschen aufs Originellste gekränkt. Auf dem Sektor gibt es für mich nichts mehr dazu zu lernen. Also
absolut.
Von Ihnen beschimpft zu werden, das war muss man sich verdienen.
Ja, aber das würde ich nicht mehr tun, weil ich wirklich weiß, da muss ich Ihnen was sagen, was ich mittlerweile glaube. Und es ist ja interessant, der Unterschied zwischen dem, was man weiß und dem, was man verwirklicht. Ja? Also die Differenz zwischen etwas, was man behauptet und wo man dann diese Kluft überbrückt von dem, wie man es umsetzen müsste, das, was man glaubt. Und ein Freund von mir, ein Kolumbianer, der ein Schamane ist, aber jetzt nicht so mit der Feder im Popo, sondern ein Intellektueller, Schulmediziner. Und in Kolumbien gibt es 2 Schulen für Schamanen. Das eine sind die Amazonas-Schamanen, das andere sind die Berg-Schamanen. Und der hat mir gesagt, und das glaube ich auch mittlerweile, weil ich dafür Beweise in meinem Leben habe, wenn einem jemand was Böses wünscht, verwandelt sich's für ihn in was Negatives und für mich in was Gutes. Interessant.
Dann haben ihn viele Leute viel Böses gewünscht, offensichtlich.
Das ist eine interessante Wahrheit, glaube ich.
Welche Superkraft hätten Sie am liebsten?
Ach, das habe ich immer wieder im Traum. Aber das haben viele, vielleicht auch Sie, fliegen können, aus eigener Kraft. Da stehe ich unten und dann pumpe ich mich mit den Händen so hinauf und plötzlich bin ich unter dem Plafon und unten stehen Leute und staunen. Und ich sage, ja, sowas geht auch.
In Wien ist der Tod und der schöne Laich ist ja ein großes Ding hier. Was soll auf Ihrem Grabstein stehen, außer Ihrem Namen? Vielleicht auch nicht mal der.
Also ich werde erstens verbrannt werden und zweitens habe ich mir in Marokko im Park schon eine wunderschöne Stelle gesucht, wo die Urne vergraben wird. Ich glaube, dass auf der einen Seite stehen könnte dieser Satz, den ich vorher schon gesagt habe, sich lernend verwandeln. Und was anderes, was stehen könnte, er hat sich bemüht vielleicht.
Der gute alte Zeugnisspruch. Die letzte Frage, Musik, mit der man sie jagen kann.
Naja, schon diese Musikantenstadelwelt, die einfach nichts ernst nimmt.
Das ist aber auch Österreich.
Ja, ich bin ja nicht für alles verantwortlich.
Auch wieder wahr.
Das ist der Dichter Peter Altenberg, sagt Ihnen der was? Mhm. Und der hat schreckliche Dinge getan, die sehr provokant waren in seiner Zeit. Und einmal ist der Vater von ihm wo aufgetreten. Und da hat ihm irgendeiner gefragt, der Schnitzler oder irgendwie, hat den Vater gefragt, na, was sagen Sie zu Ihrem Sohn? Und er hat gesagt, er ist zwar mein Sohn, aber verantwortlich bin ich noch lange nicht.
Wo wir jetzt schon bei Österreich sind, da fällt mir ein, ich glaube, vor ein paar Tagen war hier in Wien die Premiere am Burgtheater von Thomas Bernhards Heldenplatz.
Halte ich für vollkommen lächerlich, was die da gemacht haben.
Okay, ich habe sie nicht gesehen. Aber
nein, aber den Thomas Bernhard um 2 Stunden zu verlängern, als ob der nicht gewusst hätte, was er tut. Und andere Texte einzufügen beim Thomas Bernhard, der wirklich ein bedeutender Schriftsteller war. Ich zum Beispiel, ich habe ja nicht so viele Theaterstücke oder Opern gemacht, aber beim Rosenkavalier war mein erster Gedanke, du inszenierst den Rosenkavalier und nicht dich.
Aber das ist ja dann eine typische Castorf-Inszenierung gewesen. Ich glaube, die sind bei 5,5 Stunden oder so angeschlagen und alle möglichen Überschreibungen und Texte mit reingepackt.
Die Hälfte der Zuschauer waren schon im Koma.
Ja, aber worauf ich hinaus wollte war, es ist ja doch interessant, dass so ein Stück jetzt hier in Österreich wieder im Burgtheater passiert. Also ist jetzt gerade keine besonders gute Zeit, um Österreicher zu sein oder ist das chronisch schwierig? Wie schätzen Sie das jetzt ein?
Österreich ist... Ich habe immer gesagt, if you can make it there, this is America, New York, New York, you'll make it everywhere. Mm. Ich glaube, die Wahrheit ist, dass wenn man es in Wien schafft, die Möglichkeit ist, überall zu schaffen. Weil Wien, nicht gar nicht Österreich, sondern Wien ist eine harte Prüfung. Weil es doch irgendwie ein Sonderplanet der Häme, ein Sonderplanet der Entmutigung. Also wenn man sich die Biografien großer Leute hier vom Maler bis anschaut, das, was ich vorher gesagt habe, dass einem jemand sagt, das schaffen Sie, das wird wunderbar, das wird man hier nicht erleben.
Alle sind oder viele sind hierher gekommen und sind erstmal ordentlich verprügelt worden.
Absolut. Und daran zugrund gegangen. Auch in der Architektur, Sickertsburg und Van der Nühl, das waren die Oper gebaut haben. Und da hat der Kaiser Franz Josef sich über irgendwas aufgeregt und darauf hat sich einer von den zwei, glaube ich, der Sigersburg, sofort umgebracht.
Ich wollte aber auch auf die jetzt nochmal das ganz große Fass aufmachen. Also Heldenplatz läuft hier wieder. Sie haben hier einen FPÖ-Spitzenpolitiker, der sich als Volkskanzler bezeichnet. Im Herbst ist hier Wahl. Die Prognosen sind also vorsichtig gesagt nicht so nicht richtig angenehm. Schön. Wie kommt Ihnen das vor als Weltbürger, der sich doch eigentlich nur an den Kopf und an andere Körperteile fassen kann und sagen muss, um Himmels Willen seid ihr alle narrisch geworden. Was ist hier los?
Ich kenne das seit 60 Jahren. Es hat immer, also da habe ich zwei Antworten. Die eine Antwort ist vielleicht 45 Jahre alt von mir. Wir müssen uns um die Menschen kümmern. Wir können nicht immer am Wahltag im Kaffeehaus sitzen und sagen, was haben die Idioten jetzt wieder gemacht? Wie konnten die diesen Abschaum oder was immer wählen? Und dann fließt der Fluss weiter. Wenn wir wollen, dass die Menschen verfeinert werden, und darum geht es bei sowas, weil das ist ja eine Orgie an Grobheit, was die Leute repräsentieren, die sie wählen, die FPÖ oder so, dann müssen wir etwas dazu beitragen, dass die verfeinert werden. Und das heißt, wir müssen sie in Verbindung bringen mit glaubwürdigen Aufführungen, Lektüren, Melodien, die in irgendeiner Weise dazu angetan sind, sie zu verändern. Aber sie sich selber zu überlassen oder den Kickel zu schenken und zu sagen, ja, ich mache mich nicht dreckig, das halte ich für vollkommen falsch. Wenn wir uns nicht umeinander kümmern, wenn ich in einer Not bin, wenn Sie in einer Not sind, wenn wir verwirrt sind, wenn wir enttäuscht sind, wenn wir hilflos sind, dann muss einer kommen, etwas kommen. Es kann ohne weiteres eine Symphonie sein. Ich muss das total ausschalten, hoffentlich kann ich das. Ich weiß das von mir. Irgendeiner muss uns bei der Hand nehmen. Sie sind ein aufgrund Ihres Alleinstellungsmerkmals sind Sie ein hochmütiger Mensch. Das ist erlaubt, ja? Aber wenn Ihr bester Freund stirbt oder sowas, dann muss Sie jemand bei der Hand nehmen. Und da nutzt Ihnen gar nichts, was Sie sich an Selbstbewusstsein oder an Selbstwertgefühl erarbeitet haben. Also bei mir war es zumindest so. Es gibt Augenblicke. Also was die Erika Bluha, die war eine tolle Frau. Ich rede fast nie über sie, aber der ist dann diese Tochter gestorben, wie sie, glaube ich, 34 war, die Tochter, erstickt vor ihren Augen. Da hört sich's auf, noch irgendeine Hilfe zu haben, außer jemand hält einen tagelang im Arm.
Ich versuche jetzt nochmal die Rolle wieder seitwärts. In Zeiten wie diesen als Künstler unterwegs zu sein, ist das dann eine besondere Notwendigkeit? Oder wie sehen Sie jetzt die Aufgabe in der Zeit wie dieser, wo man auch sagen könnte, wir haben nun wirklich andere Sorgen, als ob jetzt das C-Dur hier richtig gelaufen ist und ja, ob Metz sofort in Ordnung war?
Obwohl das C-Dur eben einen auch retten kann in bestimmten Momenten. Es ist nicht so, dass die Musik nichts kann. Ja? Sie ist ein Angebot zu machen. Aber ich habe noch einmal andere Sorgen, weil ich ja in Afrika lebe. Und wir haben da, ich glaube im Oktober, ein riesen Erdbeben gehabt in Marrakesch. Und dann habe ich gewusst, was ich jetzt tun muss. Ich muss mit meinen Möglichkeiten dort irgendwie helfen. Das ist nicht ein Helfersyndrom, das ist nicht was Gönnerhaftes, was ein Künstler auch oft macht, sondern es ist einfach der Fakt, dass von meinen 50 Mitarbeitern jeder Zweite, den ich gefragt habe, 6, 7 Tote hatte in seiner Familie. Und dann haben wir geschaut, dass wir deren Häuser wieder aufbauen können, dass wir die Brunnen wieder, die haben kein Wasser mehr gehabt, die sind eingestürzt, die Brunnen. Das ist dann schon keine Luxussorge, ja, sondern ganz realistische, bittere Not und Verzweiflung. Und diese Zugehörigkeit, wo helfen zu müssen, habe ich mit Afrika viel stärker als mit St. Pölten. Hm.
Zum Abschluss nochmal wieder eine kleine weitere Rolle seitwärts in Richtung von diesem Festival oder überhaupt. Also wenn jetzt die Wunschfee käme und sagen würde, Herr Heller, zack, einmal mit dem Zauberstab über die Rübe, was, Sie könnten sich jetzt jemanden aussuchen aus dem Künstler- und Künstlerinnenhimmel für ihr Festival und für einen Auftritt.
Bob Dylan.
Absolut. Bob Dylan lebt ja aber noch.
Auch im irdischen.
Na gut, aber.
Also er ist ein Heiliger.
Tatsächlich.
Nicht von der Lebensführung, sondern von der Qualität. Ja.
Haben Sie ihn angefragt, nur spaßeshalber für Hamburg?
Ich habe ihn schon gehabt für die Eröffnung der WM-Gala. Mhm. Da habe ich tolle Leute gehabt. Die Jesse Norman, den Stevie Wonder, den Bob Dylan. Und dann hat der Herr Blatter deinem Federstrich das verhindert.
Aber wenn wir nochmal über den Zaun gucken, in Richtung Jenseits?
Naja, wirklich interessant ist schon der Mozart. Aber es ist natürlich auch ein Klischee, aber mit Mozart Schmäh zu führen. Der war sehr originell, der war sehr lustig und er war unerschöpflich. Und einem unerschöpflichen Menschen bin ich eigentlich noch nie begegnet, der wirklich Qualität wie ein Brunnen ununterbrochen schöpfen kann.
Jetzt kann ich zum Abschluss noch mal eine Anekdote aus meinem Kistchen rausholen.
Bitte schön.
Jesse Norman hat mir mal gesagt, sie möchte gerne als Baum wiedergeboren werden. Mhm. Eigentlich eine gute Motto, gute Devise.
Ich habe einen tollen Film über die gemacht.
Genau, der ist auch im Programm.
Ja. Ich bin mir gar nicht so sicher, weil die Familie verhindert, dass der ausgestrahlt ist.
Aha.
Aber das ist noch nicht entschieden, diese Schlacht.
Na gut, wir werden es sehen.
Die Jesse Norman, über die könnte ich tagelang reden. Weil wir haben wirklich viel miteinander gemacht und viel miteinander geredet. Viel miteinander gelacht, aber die war eine zutiefst unglückliche Person, weil sie alles hatte, außer ein Privatleben.
Das scheint bei großen Karrieren immer dazu zu gehören, dass man leidet.
Ja. Und ich habe Sachen mit der erlebt. Ich habe in Paris mit ihr inszeniert, Erwartung und L'avoir humain im Châtelet. Und wir haben, das war großartig. Ich habe gesagt, wir brauchen Monate. Sie hat gesagt, ja, wir nehmen uns Monate. Dass wir jede Nuance zumindest befragen konnten und dann mit den Antworten was anfangen. Und dann waren wir schon auf der Bühne. Da haben wir auch noch eine Woche oder was geprobt. Und ich habe ja so einen Kobel bauen lassen, der direkt neben der Bühne war, also zwei Schritte von dem Kobel auf die Bühne. Und damit sie, wenn sie sich umziehen muss, auch nicht mit dem Lift nach oben fahren muss, sondern gleich daneben. Und da hat sie auch die Friseurin und die Schminkerin. Und dann, als erstes kam Erwartung, was schon schwierig genug ist. Und dann kam die geliebte Stimme. Und sie hat sich ihr Herz in den Leib gesungen, würde ich sagen, nicht aus dem Leib. Und ich bin gestanden in der Gasse und ich habe zu ihr gesagt, wenn es da schlecht geht, weil ich wusste, dass das passieren kann, dann machst du drei Schritte nach links und nimmst meine Hand. Die gibt es da. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du weiter singst, indem wir uns bei der Hand halten und niemand weiß, was das für eine Hand ist und jeder glaubt, das gehört halt so. Und dann war das vorbei, ein Triumph. Die Leute haben gejubelt, getrampelt. Bei jedem ihrer Auftritte dieser Art waren dann mindestens zwei gekrönte Häupter drinnen im Saal und standen vorn, standing ovation. Und dann hat man ihr einen Thron auf die Bühne gestellt, regelrecht einen Thron, und da saß sie und dann kamen alle vorbei und haben gratuliert, die Rothschilds und irgendwas. Und ich stand daneben und kein Mensch hat gewusst, wer ich bin. Immer wie ein Sprungtuch für sie. Und dann ist sie abgegangen, hat sich in den Kobel gesetzt und ich habe was beobachtet, was ich nie vorher oder nachher bei einem Menschen gesehen habe, nur bei Pferden. Sie hat gedampft, Wolken von Dampf sind aus ihr ausgeströmt worden, verströmt worden.
Hm.
Das heißt, der Einsatz war so sich verbrennend irgendwie, dass dann sogar sie zu rauchen begonnen hat. Das war sehr beeindruckend. Und in dieser Kategorie habe ich viel mit ihr erlebt. Und sie war sehr geizig, sehr geizig. Wo sie eh nicht gewusst hat, was mit dem Geld machen soll. Und sie ist elend gestorben, im Rollstuhl. Irgendeine Operation, Rückenoperation, glaube ich, ist irgendein, was durchtrennt worden, und sie war sowas Ähnliches wie Querschnitt gedehnt. Schreckliche Geschichte.
Hm.
Okay.
Wir sind durch. Ich bin jetzt sehr gespannt auf das Festival, das kommt. Ich kann nicht an allen Abenden, aber ich kann an vielen Terminen. Und wahrscheinlich wird es so sein, wie Sie das im Werbespot für das Festival neulich gesagt haben. Sie möchten klüger sterben, als Sie geboren wurden. Also werde ich wahrscheinlich aus diesem Festival klüger rausgehen, als ich reingegangen bin.
Bitte ich sehr, Sie vielleicht
auch. Ich versuche es mal. Und ansonsten,
aber helfen Sie uns ein bisschen, weil sonst machen die sowas nie mehr.
Ach, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Also diese Art von Wahnsinn.
Ich schaue mir das ja immer an, diese Reflektor. Meistens machen die Musiker ihre Genres. Hm. Laden 5 andere Geiger ein oder 2 andere Pianisten. Aber diese Art von vollkommenen verstörenden Kombinationen, wie Sie es vorher auch gesagt haben, das glaube ich, wird so nicht mehr kommen können.
Da fällt mir noch die allerletzte Frage ein. Die ist ganz einfach, die können Sie mit Ja, Nein, vielleicht, aber ich sage es noch nicht, beantworten. Treten Sie selber auch auf?
Es wird von meiner Kraft abhängen in der Woche. Das ist etwas, was mich ein bisschen beunruhigt. Und wenn ich Lust habe, dann werde ich es natürlich tun. Ich werde Ihnen zuschauen. Und dann wird einer mal sagen, der Ernst Molden, du hast nicht Lust, darauf zu kommen. Und dann sage ich, Lust schon, aber lieber sitze ich neben euch oder nicht. Und wenn ich Lust habe, dann es zu singen, dann werde ich es machen. Vergebe ich mir ja nichts.
Muss man schlimmstenfalls bei allen Terminen dabei sein. Bei irgendeinem tauchen sie dann womöglich auf.
Beim Schreikor.
Ja, das wäre natürlich super. Gut, tausend Dank.
Sie wissen, was die machen, der Schreikor.
Ja, schreien.
Ja, was?
Nationalhymnen unter anderem, glaube ich.
Beipackzettel von Pulver.
So gehört sich.
IKEA-Anleitungen zum Aufbau.
Ja.
Das ist wirklich verrückt.
Das ist ein Finnen. Tausend Dank, ich bin sehr gespannt. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.